these spaceships of the future, these men of courage and daring set out to conquer the universe beyond the known world, lost and trapped in space with no hope of return.
We're being pulled into the sun.
Hallo, willkommen zurück, liebe Science-Fiction-Freundinnen und Freundinnen. Wir haben tatsächlich einen neuen Film rausgesucht und eine neue Episode Watch the Skies jetzt quasi live am Aufnehmen. Allerdings wieder mit einer Besonderheit. Wir hatten tatsächlich das letzte Mal das Alien-Franchise aufgenommen gehabt und mal komplett über die Alien-Filme geredet. Und wir haben uns gedacht, diesmal machen wir ein Double-Feature und haben uns zwei Filme rausgesucht. Aber natürlich wieder nicht alleine, sondern einmal der Ding Dong. Hallo Ding Dong.
Hallo.
Und der Jaco. Hallo Jaco.
Hallo zusammen.
Genau. Man muss zum Anfang sagen, wir wissen nicht, wann der Podcast online geht, weil wir sind sehr fleißig in unserer Produktionsart tatsächlich. Wir haben schon viele auf Halde, die noch nicht online sind, und wir haben gerade viele Filmfestivals. Also falls ihr den irgendwann mal in Zukunft hören solltet und vielleicht ein bisschen verwirrt seid, weil wir vorher irgendwann mal was anderes gesagt haben, was wir wie, wann, wann online stellen. Das ist unsere Schuld, aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm, weil wir reden über Filme, wir reden über Science-Fiction-Filme, und wann wir darüber reden und in welcher Reihenfolge ist, glaube ich, auch völlig egal. Wir haben ein Double-Feature diesmal mit einer kleinen Besonderheit. Ich hatte irgendwann mal vorgeschlagen, weil das so zwei Filme aus meiner Kindheit tatsächlich sind, wo ich auch so ein bisschen in das Science-Fiction-Genre mal eingestiegen bin, als gruselige Aspekte als Kind, und hatte gesagt, das wäre total cool, wenn wir die zusammen besprechen würden. Ich kann mir das vorstellen, wenn das gut ankommt, auch eine ähnliche Konstellation mit anderen Filmen zu machen, zum Beispiel Das Ding aus einer anderen Welt würde sich zum Beispiel auch anbieten, oder Der Tag, an dem die Erde stillstand, oder sonstige. Also gibt es ja mehrere Beispiele, die man nehmen kann. Für diese Folge haben wir uns rausgesucht Invasion vom Mars. Ich glaube, der ist nicht so bekannt wie vielleicht andere Science-Fiction-Filme, oder beide sind nicht so bekannt. Deswegen macht es vielleicht auch Sinn, einfach mal darüber zu reden. Und ich glaube, da gibt es viele Aspekte, die wir da ganz gut besprechen können. Vielleicht zum Anfang ganz kurz, um euch abzuholen. Der erste Invasion vom Mars unter der Regie von William Cameron Menzies, das war auch sein letzter Film damals, bevor er dann gestorben ist, ist aus dem Jahr 1953, also in der Ära entstanden, der 50er Jahre, von wegen, ach, Allbedrohung, Sowjetunion, Gefahr, ne, wie ist denn das mit Monstern und der atomaren Bedrohung beispielsweise in diesem ganzen Setting. Und wir haben ein Remake rund 30 Jahre später, und zwar von Regisseur Toby Hooper, also durchaus eine andere Art von Film, eine andere Inszenierung auch. Und das ist natürlich das Jahr 1986, wo ich auch geboren wurde. Vielleicht hatte ich immer deswegen auch eine besondere Beziehung zu dem Film. Habe jetzt einen Rewatch gemacht von beiden und musste an manchen Stellen dann doch meine Meinung ein wenig revidieren und hatte ein paar Aspekte bei den beiden Filmen, wo ich sagte, okay, da müssen wir mal drüber sprechen. Und ich habe mit meinem Sohn beide Filme geguckt, das schon mal vorab. Und der meinte, er fand den ersten besser, weil der zweite zu gruselig war. Also von daher, mal gucken. Genau, aber das so ein bisschen zum Einstand. Ich habe jetzt auch schon erzählt, wie ich zu den beiden Filmen gekommen bin, aber würde jetzt nochmal den Rundumschlag machen und abgeben und erstmal sagen, Ding Dong, wie stehst du denn zu beiden Filmen und wann hast du die das erste Mal gesehen?
Vor 3 Wochen, als wir gesagt haben, wir wollen den Podcast aufnehmen, habe ich sie das erste Mal gesehen. Ich hatte bis dahin hatte ich irgendwie keine große Muße, diese beiden Filme zu schauen, weil ich schon mitgekriegt hatte, dass die ja jetzt nicht den allerbesten Ruf haben, und dann dafür Geld ausgeben, war jetzt nicht so mein Ding. Aber für den Podcast, was macht man nicht alles, habe ich mir das Mediabook geholt und ja, ich habe sie gesehen, mehr dazu später. Chaco.
alles für den Club, alles für den Dackel, ne?
Ja, da Ding Dong echt ein hartes Schicksal. Der muss ja für die Movie Break Podcast teilweise hart in die Tasche greifen. Ne? Ich sag nur diabolisch, 17 Euro für die Blu-ray. Ne, herzlichen Glückwunsch nochmal dafür.
Der war teurer jetzt, also.
Das fühlt sich jetzt wie 100 Euro an, nachdem du ihn gesehen hast.
Ja, bei dem hier ist es nicht ganz so schlimm, weil ich ja Horrorfilme und Science-Fiction-Filme sind ja mein Ding. Ich sammle die, das ist okay. Deinen anderen, den bereue ich.
Ist auch ein schönes Mediabook, so, das kann man mal machen.
Richtig. Ne?
So, also, meine persönliche Geschichte zur Invasion vom Mars ist nicht ganz so nostalgisch wie die von Thomas und nicht ganz so ja, wie die von Dingen und so. Ich habe die tatsächlich auch nicht in meiner Kindheit gesehen. Also ich habe die auch erst als Erwachsener gesehen und tatsächlich, ich kann erzählen, ich komme ja ganz frisch vom Weekend of Hell, dann könnt ihr ungefähr einordnen, wann wir das hier aufnehmen. Und den habe ich mir, glaube ich, auf der allerersten Weekend of Hell gekauft, wo ich war. Ich meine, das war 2010, vielleicht war es auch 2009, ich weiß es nicht. Das ist schon lange her. Da war das Mediabook, glaube ich, gerade ganz frisch. Also dann könnte man vielleicht gucken, wann war das vielleicht, 2011, ich weiß es nicht mehr. Da habe ich mir dieses Mediabook gekauft, in dem Wissen, die Filme gibt es, aber halt nie gesehen. So, ich habe mir gar nicht durchgelesen. Ich dachte, das wäre jetzt nur das Mediabook vom Remake, von der Version von Tobe Hooper, weil da steht dann vorne drauf. Habe mir gleich die Extras durchgelesen und dann erst zu Hause festgestellt, ja geil, da ist eine Bonus-DVD drauf, wo auch das Original bei ist. Das fand ich natürlich geil, dann zwei Filme zum Preis von einem. Und habe die da dann zum ersten Mal gesehen. So. Und jetzt, seitdem glaube ich auch beide nicht mehr. Und jetzt halt wieder für den Podcast, allerdings auch schon vor, noch, wann war das? 5 Wochen? Nee, ich weiß es gar nicht. Weil wir ursprünglich meinen Termin hatten, den hier aufzunehmen. Mhm. So, ging dann nicht. Ich habe heute sie mir nicht nochmal beide angeguckt, weil ich dachte, nee, das schaffe ich auch zeitlich gar nicht. Aber da ist ja noch relativ frische Erinnerung gerade. Ich habe quasi beide dann in 50 Minuten geguckt, also so im Schnellverfahren. Ja, aber ich habe sie ja gesehen. Das war halt nicht so nochmal so, mal reinschmeißen, bevor du irgendwas vergisst, was relevant ist, so ein bisschen so irgendwelche Szenen. Ach ja, das ist ja, da guckst du da mal rein, nicht, dass du da irgendwie, ja. Aber ich komme, glaube ich, zum gleichen Urteil, wie ich vor ein paar Wochen gekommen wäre. Von daher kriegen wir schon hin. So. Ihr führt mich einfach durch den Film und ich schreie dann zwischendurch rein, wenn mir was einfällt.
Ich muss sagen, ja, ich weiß schon immer viel.
Also ich weiß nicht. Oh je. Also ich finde, die haben beide durchaus Momente, die sind remarkable in gewisser Weise.
Es gibt ein paar Shots, die ich auch mochte.
Gut oder schlecht, das ist wirklich so ein bisschen die Waage, muss man auch sagen. Also gerade ich finde aber original, das ist, da kommen wir gleich zu, da sind Dinger drin, huiuiui, aber okay.
Genau. Ja, ich glaube, ich habe einfach von uns dreien da eine ganz besondere Verbindung zu dem Film, vor allen Dingen zu die 86er-Version von Tobe Hooper, weil wenn du den als Kind guckst und ich glaube, mein Sohn wird das jetzt auch haben und tatsächlich da die ersten Momente so ans Horror-Science-Fiction-Genre rangeführt wirst, dann hast du da schon so ein paar Stellen, wo du denkst so, oh mein Gott, was passiert da tatsächlich? Natürlich, wenn du dann schon in meinem Fall jetzt 30 Jahre Erfahrung in dem Genre hast, denkst du dir so, okay, darüber ist jetzt nicht das Beste vom Film.
Ja,
ne? Aber ja.
Entschuldigung, aber das wollte ich gerade mal dazu sagen, weil das hatte ich mit Ding Dong, als wir den letzten Podcast aufgenommen, den ihr leider nie hören werdet, weil die Tonspur ist verreckt, da hatten wir danach noch mal kurz über Invasion von Mars gesprochen. Wir wussten, wir nehmen das hier auf. Und da habe ich auch schon gesagt, gerade das Remake ist eigentlich so ein Film, der ist perfekt für Kinder, die gar keine Horrorfilme gucken dürfen. Also das ist so ein komischer Hybrid, wie es in den 80ern dann mehrere gab.
Ja.
So Lost Boys oder Werwolf von Tucker Mills oder sowas.
Return of the Living Dead 2,
ja. Ah, ja. Genau, Return of the Living Dead oder auch der erste Return of the Living Dead. Das sind ja Filme, es sind Horrorfilme, die für Kinder eigentlich in vielerlei Hinsicht viel zu verstörend sind, die aber, glaube ich, viele Kinder total ansprechen. So, die auch geil finden irgendwie. Mhm. Also, bei mir war zum Beispiel Lost Boys und Werwolf von Tucker Mills, die habe ich als kleines Kind wirklich nur als 10-Jähriger vielleicht gesehen oder so, ne? Ich fand die super geil. Obwohl die natürlich eigentlich gar nicht die Zielgruppe sein dürfte. Und die Version von Mars fällt auch so in diese Kerbe. Irgendwie haben so Mitte 80er, die haben so dieses komische Potenzial gehabt, da solche Sachen rauszuhauen. Warum das so ist, weiß ich nicht. Aber ja, sehr, sehr auffällig. Und da fällt in Version von Mars, finde ich, auch sehr rein, das Remake.
Ja, wobei Zielgruppe da ja echt relativ ist, ne? Ich meine, die Hauptfiguren in diesen Filmen sind Kinder. Also wer ist denn da die Zielgruppe? Also ein Erwachsener,
deswegen funktioniert es ja in der Regel auch so gut. Das ist bei den anderen Filmen ja auch, weil da Kinder eben die Protagonisten sind und da auch so Heldenfiguren eben einnehmen. Du kannst dich damit identifizieren.
Ja.
Trotzdem kannst du dich davor fürchten. Es wird aber immer noch so gemacht, dass das nicht zu schlimm ist. Also, ja, solche Filme werden heute so in der Form auch nicht mehr gemacht, glaube ich.
Ja, die konnten sich halt nicht entscheiden. Aber ich glaube, die meisten von den Filmen sind auch dann gefloppt, ne?
Ah,
oder? Meine ich? Also Return of the Living Dead 2 müsste nicht gut weggekommen sein, meine ich.
Bei Lost Boys weiß ich es ehrlich gesagt. Die Invasion von Mars lief bestimmt nicht so dolle. Ne? Wobei wir auch gar nicht erwähnt haben, das ist ja auch ein Canon-Film. Ne? Das ist nicht nur Tobe Hooper, das ist vom berühmt-berüchtigten Canon-Studio, in dem Tobe Hooper dann so Mitte der 80er irgendwie auch gefangen war.
Der hat Canon ja als Rache quasi mehr oder weniger mit kaputt gemacht, ne? Texas Chainsaw Massacre 2 war, Life Force war und der hier. Alle drei gefloppt, alle drei Tobe Hooper.
In zwei das Jahren.
Hat wehgetan.
Ich finde, das sind aber alles Canon-Filme, die ich persönlich mag, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Canon hat ja auch so, die haben sich ja so Leute rangeholt, die so irgendwie mal große Namen waren und dann keinen Markt mehr gefunden haben. Oder sehr gealterte Regisseure dann. Und die durften dann eben da hier nochmal ihr Gnadenbrot verdienen oder eben nochmal ein bisschen frei drehen, ne? Wie Tobi Hooper dann speziell bei Texas Chainsaw 2. Aber gut, das andere ist Thema. So.
Okay, das nochmal zu einem kleinen Ausflug. Aber wenn wir jetzt über beide Filme sprechen, müssen wir auch mal drüber reden, worum geht's denn eigentlich? Möchte mal jemand beschreiben, was da passiert?
Jaco, mach du es. Ich krieg's nicht mehr gescheit auf die Reihe.
Ja, gut. Man kann es bei beiden Filmen relativ deckungsgleich machen, weil so die Grundstory ist bei beiden wirklich die gleiche. Also der Protagonist ist David und der ist, wird gesagt, wie alt er ist. Ich weiß es gar nicht. Ich schätze mal
10, 12 ist er, glaube ich.
Ja, ich glaube, im Original wirkt er noch jünger als im Remake, aber so Pi mal Daumen zwischen 9 und 12. Vor Ort oder 10. Sagen wir mal 10.
Ja.
So, und David wächst halt so als Einzelkind in so einer traumhaften voramerikanischen Kleinstadt vor Ort, Bilderbuchfamilie. Auch der Vater ist irgendwie so Wissenschaftler, Raketen, NASA, Weltraum, irgendwas Wissenschaftler. Mhm. Die Mutter halt Hausfrau, wie sich das gehört. Ne? Gerade in den 50ern, ne? Wo sollte es ja auch sonst sein? Und eines Nachts wacht David auf und schaut aus dem Fenster und glaubt dann ein UFO gesehen zu haben, was so quasi mehr oder weniger hinten im Feld, also oder in dem Wäldchen, was da hinter dem Haus ist, irgendwie runtergeht. Weckt natürlich seine Eltern, die sagen, komm, Bub, schlaf weiter. Und am nächsten Morgen erbarmt sich sein Vater, sagt, ich geh mal gucken, was da los war. Kommt wieder und ist merklich verändert. Und David stellt halt auch fest, dass er so eine Wunde hinten im Genick hat, so eine klitzekleine. Und Fadi verhält sich komisch und immer mehr Leute tauchen auf, die nach einem Besuch da hinten im Feld sich auch komisch verhalten und hinten diese Wunde haben. Und niemand will natürlich David glauben, dass da hinten ein UFO gelandet ist und dass da merkwürdige Sachen passieren, bis eben auf eine weibliche Figur, die in beiden Filmen eine etwas andere Rolle hat. Aber im Prinzip ist es halt die Ersatzmutti, ne? Weil die Eltern sind beide irgendwann verwandelt, beide, die ihn dann unter ihre Fittiche nimmt und sie finden wirklich raus, dass da hinten wirklich ein UFO vom Mars scheinbar gelandet ist, sich unter der Erde eingegraben hat und dann immer Leute, die da hingelockt werden, eben scheinbar verwandelt und unter diesem Einfluss dieser Mars-Invasoren stehen und scheinbar auf der Erde irgendwelche Sabotageakte durchführen sollen. Und das ist so die grobe Story.
Genau. Ja, vielen Dank. Vielleicht erstmal zur Meta-Ebene würde ich hier ganz kurz einwerfen, bevor wir uns beide Filme so separat vornehmen. Ich glaube, das macht Sinn. Auf dem Papier, muss ich gestehen, klingt die Geschichte tatsächlich ziemlich cool. Also sie passt ja auch in dieses Invasions-Genre-Setting rein, ne? Das Außerirdische kommen, Menschen übernehmen beispielsweise, ihre Agenda, ihre Mission durchsetzen. Und was ich immer interessant finde, sowohl beim Original als auch das Remake ist ja fast 1:1 die gleiche Story. Ne? Ja. Also da gibt's ja wirklich nur kleine Nuancen, die irgendwie links oder rechts mit eingefügt werden. Und die grundlegende Idee ist, dass eine Rakete quasi getankt wird oder eine Mission durchgeführt werden soll von der Erde aus, die den Mars genauer untersucht. Und in diesem Zusammenhang haben die Marsianer, wenn man sie so nennen soll, oder der Brainbug des Mars, so die Befürchtung, dass sie entdeckt werden. Und deswegen reisen sie dann mit ihrem Raumschiff dahin und führen quasi verdeckt ihre Mission durch, um diesen Start zu verhindern. Auf dem Papier klingt das echt cool, muss ich sagen. Also das hätte ich vielleicht auch gerne nochmal, irgendwann können wir am Ende nochmal drüber sprechen in einem anderen Film. Das Problem ist einfach, dass das an manchen Stellen vielleicht nicht so funktioniert, weil dieser Aufbau, dieser Ablauf der Geschichte relativ klischeehaft und klassisch stattfindet, vor allen Dingen in den 50ern, wie so die meisten Science-Fiction-Filme in der Zeit ablaufen. Am Ende kommt nämlich das Militär und ballert alles weg.
So gehört sich das, ne? Gerade in den 50ern.
Ja. Das war damals halt so.
Da wird gewarnt vor der Abrüstung, ne? Von
wegen militärisch.
So, die brauchen wir noch. Ganz, ganz wichtig, ne?
Genau, weil die Gefahr aus dem All oder der Sowjetunion, die irgendwas aus dem All schicken,
das ist
ja fast das Gleiche.
War genau, für den Amerikaner 50er Pakt ist das Gleiche, weil genauso weit weg, genauso gefährlich, ne? Und kann da auch kein Mensch.
Genau. Ne, aber wir brauchen auf jeden Fall für das Unbekannte genug Militär.
Genau.
Und ich glaube, das ist auch ein bisschen das Problem des 80er Films, wobei da coole Szenen entstehen draus irgendwie, weil am Ende natürlich auch das Militär und ein sehr hysterischer General, da komme ich, glaube ich, nachher noch zu.
Aber dann, ja.
auf jeden Fall auch auf die Idee kommt, wir fahren hier alles auf, inklusive Raketenbatterien und Sonstiges. Ist sehr witzig tatsächlich heute mit anzusehen. Aber tatsächlich auch auf alles schießen, was sich nicht bei drei irgendwie wieder ins Raumschiff zurückzieht. Genau, das ist so ein bisschen so, dass ihr das versteht, was in diesem Film passiert. Aber dann lasst uns doch mal ein bisschen konkreter einsteigen und vielleicht mit den 1953er starten. Und ich würde mal anfangen ganz kurz und schon mal ein paar Sachen raushauen. Man merkt sehr, sehr stark, in welchem Jahr dieser Film gedreht wurde. Unter anderem daran, dass der Vater zu Beginn so als auch liebevoller Vater, der seinen Sohn irgendwie so unterstützen möchte in seiner Suche nach All und Sterne gucken und sonstiges. Und wenn er dann verwandelt ist, dann geht er hin und haut ihn erstmal eine. Mhm. So von wegen, jetzt halt doch mal die Klappe. Das wird es heute, glaube ich, so in der Form in der Inszenierung nicht mehr geben. So eher spezieller so. Das war ganz spannend.
Ja, aber allgemein diese Familie war die absolute amerikanische Vorzeigefamilie.
Oh ja.
Jaco
ja,
hat es ja schon gesagt.
Auf jeden Fall.
Der Vater natürlich einen akademischen Job. Die sieht gut aus für einen Mann. Ja. Die Frau ebenfalls good looking, blond. Ja. Jung, natürlich jünger als der Mann. Der Junge, der Sohnemann, ganz, ganz höflich, interessiert an Forschung und
eifrig, strebsam.
Ja, ne? Absoluter Musterjunge. Als
so ein Kinderschokoladenkind halt.
Ja. Ne? Und man muss ja auch sagen, ne, der Papa, als er geweckt wird von seinem Sohn mitten in der Nacht, ne, normalerweise wird man jetzt davon ausgehen, da wird er angeschnauzt oder sonst was. Nein, total verständnisvoll, ey, alles in Ordnung. Ich muss zwar bald aufstehen, aber hey, easy, easy. Und ne? Und so wie Jaco ja schon gesagt hat, der nimmt sich dann auch noch die Zeit zu sagen, okay, ich guck nach, was mein Sohn da gesehen hat. Ja, normalerweise wird ja alles, ach komm, red nicht, egal. Ja.
Was ich noch viel geiler finde in dem Zusammenhang, er sagt ja auch noch ganz gönnerhaft zu seiner Frau, ja, bleib du mal liegen, ich kann mir mein Frühstück selber machen.
Ja.
Und sie denkt, das ist ganz selbstverständlich, oh, mein Mann ist aufgestanden, ich muss hier in die Küche Eier machen. Und er so, weißt du, er ist so ein netter Mann, sagt er, komm. Heute schaffe ich das mal alleine.
Ne? Ja, muss der Bock noch kann ganz man mal Kaffee selbst liegen, machen. Ne?
Absolute Klischee-Vorzeigefamilie.
Genau, also das ist, glaube ich, einer der größten Kritikpunkte, die man an dem Film sofort haben kann. Schon nach den ersten Minuten, wenn man irgendwie geguckt hat. Und ansonsten muss man gestehen, der Film hat halt vielleicht damals auch nicht das größte Budget der Welt gehabt.
Ja, und der war günstig.
Seine Effekte und was er so inszeniert und sowas, das ist halt alles eher so, boah.
Vor allem, der sollte ja in 3D gemacht werden ursprünglich.
Okay.
Ne? Ja, das war ja die Zeit, ne? Da waren,
das sieht man im Vorspann zum Teil noch, und dann haben sie auch gemerkt, ui, das wird teuer, das lassen wir mal.
Ja, aber man muss ja dazu sagen, dafür, dass es ein günstig, der hat ja nicht viel gekostet, der ist in Farbe gedreht. Und das ist ein Kostenfaktor. Ja. Früher wurden die meisten Filme immer noch in Schwarz-Weiß gedreht, also da muss man schon sagen, obwohl er günstig war, in Farbe zu drehen, Respekt.
Dafür haben sie natürlich an ganz anderen Ecken gespart. Also ganz witzig findet, wenn man mal im Vorspann guckt, da steht, glaube ich, wer für die Kostüme verantwortlich, da steht nur Norma. Also wirklich nur Norma. Und weißt du, Norma ist
die Nachbarin.
Ist die Frau vom Regisseur.
Ah, okay.
Norma. So, ne? Und Norma hat dann eben dann die geilen Kostüme für die Marsmenschen gemacht. Da kommen wir nachher noch zu. Da sieht man aber auch, dass Norma die selber gemacht hat. Halt, aber finde ich nett. Also sie auch ohne Nachnamen einfach reinzuschreiben. Ja, die Norma halt. Ne?
Geil.
Was das Original aber, glaube ich, ganz cool hat und macht, ist der Darsteller des Jungen. Ich finde, der macht seinen Job da wirklich ganz gut. So irgendwie, dass du, entweder als wenn du als Kind guckst oder auch irgendwie als Erwachsener, hast du zumindest eine Figur, wo du so ein bisschen das nachvollziehen kannst, ne, was da seine Befürchtungen sind, verliert seine Eltern, weiß nicht wohin und so. Dann wendet er ja sich an die Sozialarbeiterin der Schule.
Kinderpsychologin ist sie wohl.
Ja.
Wobei, das will ich auch mal in Frage stellen, das erzähle ich gleich. Also das ist eine komische Kinderpsychologin, muss ich ganz ehrlich
sagen. Genau, alles ein bisschen schwierig und dann am Ende versuchen sie halt irgendwie das Militär davon zu überzeugen, dass sie halt losmarschieren. Und dann gibt es nochmal ein paar Action-Szenen in Anführungsstriche und genau. Das ist so ein bisschen so von mir erstmal, aber ich will ja nicht die ganze Zeit erzählen, deswegen gebe ich mal ab. Ding Dong, willst du mal? Kriegst du es auf die Kette?
Ja, was willst du denn hören genau?
Wie du den Film fandest.
Wie ich den Film fand. Ich fand ihn mittelmäßig. Kann ich direkt so raushauen. Ich meine, der hat so ein paar charmante Sachen. Also ich finde zum Beispiel das Set-Design in einigen Shots ziemlich geil. Insbesondere diesen Hügel hinter dem Haus. Der ist super atmosphärisch, das muss man sich vorstellen. Direkt hinter Haus ist ein Hügel, da führt ein kleiner Weg hoch, an der Seite stehen Bäume, es ist ein kleiner Zaun. Es hat so was Wildromantisches, fast Märchenhaftes. Und gleichzeitig haben wir aber auch so Innenaufnahmen von Räumen, wo du denkst so, Ja gut, da hat wohl jede Requisite zu viel gekostet. Also
oh ja,
das
oh
ja. Wirkt dann teilweise so, als hätte man einfach so einen Laken aufgehängt und die Leute davor posieren lassen. Also
ist auch so, dieses Polizeirevier. Ich habe noch nie so eine triste Kulisse, glaube ich, gesehen. Und vor allem, wie es auch filmt, dann filmt das doch bitte anders. Da steht nur so ein Pult drin, so ein Schreibtisch. Daneben und die Lampen,
langer Flur war es, glaube ich.
Die Lampen sind so aus so abgesägte Straßenlaternen, was wir irgendwo gefunden haben. Dann eine riesige weiße Wand, wo nichts dran ist, außer eine Uhr. So ganz verloren irgendwo in der Ecke. Aber filmt das auch so, dass du diesen Schreibtisch vorher benutzt hast, hinter und diese riesige weiße Wand. Wo du halt siehst, ey, Junge, da ist doch gar nichts. Ne? So, das sind so drei Requisiten, dann film das doch anders.
Also, das Büro vom Polizeichef sehen wir ja nie, aber das war bestimmt voll ausgestattet.
Ja, genau, natürlich. Da hat sich alles unter den Nagel gerissen, so der korrupte Polizeichef.
Also ich muss auch die ganze Zeit an Herschel Gordon Lewis denken. Der hat ja bei Bloodfeast, hat er ja auch so Räume. Ne? Ich meine, es machen ja viele billige Filme. Ne?
Das ist ja auch legitim und ein Film ist anders. Also, das war ein bisschen cleverer so. Ne?
Ja. Aber das war schon so ein interessanter Kontrast und für mich persönlich ist so, wir haben ja das Motiv des Red Scare, also es gibt ja in dem 50er, 60er Jahre Kino so, ich sag mal, drei große Motive, so einmal die Angst vor Atomkraft, atomarer Strahlung, wir hatten Invasionsangst, also diese offene Invasion, dieser Krieg, der ausbrechen könnte, und wir haben mal die Unterwanderung, also Red Scare, die Angst, dass die Sowjets einen heimlich unterwandern könnten. Und für mich persönlich, von den Filmen, die ich so aus den 50er, 60er gesehen habe, ist das der das für mich persönlich so am krassesten transportiert. Jetzt im Vergleich zu Filmen wie Die Dämonischen, wo es noch auf so einem, ich sag mal, so einer Subebene mitspielt. Und hier ist es halt ganz klar. Ich meine, Jaco hat es ja schon gesagt, die kriegen so eine Wunde im Genick. Da ist ein Sender eingepflanzt. Damit werden sie ferngesteuert. Sie sabotieren wichtige Gebäude. Und wenn sie Gefahr laufen, entdeckt zu werden oder ihre Mission erfüllt haben, dann werden sie umgebracht. Also das klingt schon saumäßig so nach Klischee-KGB-Methoden. und für mich halt mehr als die ganzen anderen Filme, die sowas thematisieren.
Und sie verhalten sich dann sehr, sehr stumpf, sehr roboterartig. Ja, sie wurden genau. Ja auch gern so russische Agenten dargestellt. So, ich, Wladimir, ich hier töten. So,
ja.
So wird das so ungefähr. Und die Mutter sagt, glaube ich, ganz am Anfang, als der Vater da mit den Polizisten steht und die da wirklich reden wie so seltsame Roboter, wir haben jetzt noch was zu erledigen, hört euch an wie Verschwörer.
Und ja, sagt's ja auch noch direkt. Ja, ne?
Und wie du schon sagst, so die Dämonischen, das war auch sowas wie von Mikula hatte das ja auch.
Genau.
Die verpacken das ja dann in so ein Horror-Ding oder so, das ist immer natürlich so ein bisschen subtiler irgendwo,
eben.
Wo auch jeder weiß, worum es geht. Aber das ist schon sehr plump.
Ne? Das ist schon sehr plakativ eingesetzt, ja.
Ja.
Aber okay, kann man machen, ne? Hat teilweise einfach auch fast mehr von einem Spionagefilm für mich gehabt als von einem Science-Fiction-Film. Aber okay.
Ja, weil man die Aliens ja auch lange nicht sieht oder das Raumschiff. Du hast ja auch so dieses Loch im Sand, was sie auftut.
Ja.
Und dann geht da einer, ups, ist weg. Und am Ende gibt's halt diesen. Jetzt mal Showdown. So,
ja, ne? Nimm die Alien doch einfach raus. Ja, das hätte jetzt auch der KGB sein können, der sich hinter dem Haus versteckt und die Leute immer bei sich reinholt und
modelliert. Hätte genauso funktioniert.
Dann ist es aber, glaube ich, zu brisant. Und so kannst du den auch als leichtere Kost verkaufen, andere Leute da reinholen, Auto,
genau.
Kino, bla, bla. Und so ist ja politisch. So.
Nee, aber deswegen sage ich, wegen Spionagefilmen, dass das für mich so sehr Spionagefilm-Vibes hatte. Einfach, weil du das so unglaublich austauschen kannst und dann passt es halt einfach, dann ist es nichts anderes, außer ein kleiner Junge, der festgestellt hat, dass Menschen sich auf einmal seltsam verhalten und der KGB hat sie dann umgedreht und huhuhuhuhu.
Ja, als ernsterer Film würde er besser funktionieren, zur damaligen Zeit unter den Bedingungen natürlich schwierig.
Halt.
Ja. Was mir zum Beispiel noch aufgefallen ist, ich finde, was wir ja auch zum Beispiel bei Formicola schon hatten, da haben wir ja noch so ein bisschen diese Frauenfigur ein bisschen gelobt, weil die so ein bisschen emanzipierter war, ne? Ja. Klar, am Ende auch gerettet werden musste, blablabla, gehört dazu, 50er Jahre. So, hier haben wir ja auch wieder eine auf dem Papier stärkere Frauenfigur. Aber das ist wirklich ein Witz. So, weil die hat ja, Kinderpsychologin wird da tingelt, weil der Junge geht ja zur Polizei und sagt, hier, meine Eltern sind komisch und die nehmen den erstmal in Gewahrsam. Ne? Und dann kommt sie und soll gucken, was stimmt mit dem nicht. Und so, es ist halt eine Psychologin, also eine Frau, die Anfang der 50er, also sehr, ne, akademischen Beruf hat, also sehr hoch eingesehen, sehr gebildet, ne, denkt man so, hui, ne, könnte ja auch ein Mann spielen, diese Rolle normalerweise in den 50ern, aber wie die dann diese Psychologin im ganz weiteren Verlauf darstellen, ganz ehrlich, das ist eine bessere Kindergärtnerin, die selbst auch nicht die hellste ist, ganz ehrlich, so, das fängt ja schon dann damit an, dann gehen sie ja zu ihrem Freund, dem Herrn, auch der auch Weltraumforscher, blablub ist, Und ab dann ist sie ja völlig im Oh, erklären wir mal die Weltmodus, weil da wird erstmal eine Viertelstunde erklärt von dem und dem Jungen.
Eben und dem so, Jungen, ja.
Was denn so im Weltenraum, wie die deutsche Synchro immer so schön sagt, nicht Weltraum, im Weltenraum.
Im Weltenraum.
Wie der so funktioniert. Es ist so ein bisschen, was ist was für Fünfjährige? Wie geht ein Weltraum? So, da gibt's Planeten und da kann man da hinfliegen und ist ganz toll. Und also, die wird so als so dumm und auch, erklär mir bitte mehr, kleiner und großer Mann. Erzähl mir, wie das so ist. Und im weiteren Verlauf kriegt die halt auch wirklich nichts auf die Kette. Die ist einfach nur so da, um das Kind so ein bisschen zu beruhigen und so diesen Mutti-Ersatz zu machen. Aber so von diesem, sage ich mal, emanzipierten Ansatz bleibt da so gar nichts mehr über. Ja, ganz toll fand ich so gegen Ende irgendwann. Also dann, die Eltern sind ja beide dann irgendwann halt auch Werkzeuge der Marsianer und sollen dann auch so einen Anschlag ausüben, werden dabei aber gefasst und im Gegensatz zu den anderen Leuten werden die nicht gleich ausgeschaltet von den Marsianern per Fernsteuerung, warum auch immer, das habe ich auch nicht verstanden. Die werden nämlich noch gerettet, den kann man hinten dieses Dings da irgendwie rausoperieren.
Plot Armor, ja.
Yep. Und dann erfährten die das, also die Psychologin ist am Telefon und die erfährt halt, oh, die Eltern, die sind in Gewahrsam und die konnten gerettet werden. Und dann sitzt da dieser trauernde Junge, weil der macht sich die ganze Zeit Sorgen, auch über seine Eltern. So. Ist auch verständlich. Der erfährt auch, was mit den anderen, sage ich mal, Mars-Sklaven passiert ist. Die sind ja alle gleich, nachdem sie ihre Funktion erfüllt haben, wurden die ausgeschaltet und sitzt da mit hängendem Kopf und dann, ich meine, sie ist Kinderpsychologe. Das ist ihr Job. So, jetzt könnte sie glänzen. Und was sagt sie? Sie fragt wieder den Typen, der die ganze Zeit erklärt, was sie machen soll. Was soll ich dem jetzt sagen, was los ist? Und er sagt so, ja, mach mal. Und man denkt, Alter, du bist doch die Fachfrau dafür. Was sagst du denn? So. Unglaublich.
Ja. Jetzt könnte man natürlich meinen, ich mache schon mal einen Vorweggriff, dass die 86er-Version da ein bisschen besser mit umgeht.
Die
machen es
cleverer, da ist die Krankenschwester, der schützt noch mehr auf die Rolle. So.
Ja, aber die Figur selber ist noch schlimmer, ehrlich gesagt. Ja, gut. Aber da kommen wir ja gleich dazu. Ja, genau. Am Ende hatten wir jetzt ja auch schon ganz kurz besprochen gehabt, gibt es dann das Feuergefecht, das Militär darf aufmarschieren, bringt sich da quasi rein, geht in den Tunnel. Die Marsianer, die Kostüme hatten wir gerade schon. Das ist halt eher so, oh, wie sehen die aus? Wie so grüne Froschanzüge.
Halt, ne?
Ja, ne?
Ja, das sieht so aus wie Samt oder sowas. Oder so ganz komisch. Ja. Also so, ja, so froschgrün und so eine Taucherbrille auf, so grün, ne? Oder so ganz komisch.
Aber die lustigste Szene ist tatsächlich, wenn einer von den Aliens sich so einen Soldat schnappt und mit ihm so ein Stockwerk runterspringt, um ihn zu töten. Großartig.
Weiß ich schon gar nicht.
Da musste ich wirklich lachen.
Hab ich schon vergessen.
Das war super, ja. Das war wie so ein Feuerwehr durchrutschen, wo sie die Stange rausgenommen haben und der hüpft
und
der ist tot.
Das war wirklich toll.
Ja, man muss aber auch sagen, das Finale hier, wenn man das jetzt mit dem Remake vergleicht, da hast du locker eine halbe Stunde so Showdown, das sind hier vielleicht maximal 15 Minuten, also maximal, das ist alles ein bisschen kleiner gehalten.
Ne? Ja, aber gut, da passiert ja nachher auch nicht mehr viel, ne? Sie treffen ja dann quasi dieses Gehirn dann noch, ne? Ja. Und können irgendwie alle retten, fliehen dann quasi und dann gibt's ja jetzt schon den Start. Ja,
und am Ende ist natürlich auch alles wieder Tutti, ne? Das ist natürlich auch so ein 50er Jahre Happy End. Was mir noch aufgefallen ist, so, als das Militär dann irgendwann ins Spiel kommt, so, das wird ja dann irgendwann gerufen, da habe ich auch gedacht, das haben die doch nicht für den Film gedreht, oder? Weil da gibt's ganz viele Szenen, so Einspieler, wo dann so ganz viele Panzer kommen und Militärfahrzeuge. Mhm. Ich dachte mir, die haben doch niemals jetzt irgendwie so ein Dutzend Panzer und sonst was. Das ist doch Archivmaterial. Das ist so irgendeinem anderen Film. Oder das sind vielleicht echte dokumentarische Aufnahmen oder so. Also niemals haben die das dafür gedreht. Weil du siehst auch irgendwann, da rollen die Panzer so an und die Soldaten auf die Panzer, die winken die ganze Zeit. Und ich denke, warum winken die denn? Wo fahren die denn hin? Also das ist eindeutig nicht für diesen Film gemacht.
Ja, das ist irgendwie
so eine Jubelparade oder so. Wahrscheinlich, wie die aus dem Zweiten Weltkrieg irgendwie zurückgekommen sind oder so. Fand ich irgendwie putzig.
Aber gut, das haben wir ja dauernd, ne? 50er, 60er Jahre, ja, das so viele.
Klar, da ist das halt noch.
Aber das fällt halt auf, das fällt total auf, ne?
Aber noch schlimmer ist es bei The Deadly Mantis. Ich weiß gar nicht, wer im Deutschen heißt. Dieser von, ich glaube, 1958 mit der großen Gottesanbeterin. Der besteht gefühlt aus 40% Stock-Footage-Material.
Das also ist, schlimm ist es hier nicht.
Nee, aber eben.
Das fällt halt total
hier auf. Es fällt auf natürlich, aber es hält sich halt echt in Grenzen. Aber meine Güte, es war halt damals üblich. Ne? Das kann man dem Film jetzt halt groß ankreiden.
Kostenminimierung, halt so. Das gehört dazu.
Ja. Das haben die Italiener auch gemacht, viele Jahre später. Also.
Das haben die doch bis in die 80er gemacht. Alles gut.
Ja, genau. Der Film endet ja dann wirklich auch abrupt, auch mit dem harten Schnitt, ehrlich gesagt. Und ich habe jetzt nochmal recherchiert gehabt, das liegt daran, dass sie ein anderes Ende eigentlich ursprünglich mal geplant hatten für den Film. Und zwar, dass der Junge aufwacht morgens und das Gefühl hat, alles ist nur ein Traum und seine Eltern holt und alles ist gut und die beruhigen ihn und so. Und dann gehen die wohl wieder weg, also so die ursprüngliche Planung, und versucht die einzuschlafen und dann kommt trotzdem das UFO.
Das ist korrekt.
Ja. Viel besseres Ende, aber wir kommen ja gleich immer zu, was man beim Remake gemacht hat.
Ja. Ja. Aber ja, es gibt diese beiden Enden. Ja. Ist wichtig, dass man es auf jeden Fall erwähnt.
Auf jeden Fall. Aber schade, dass sie das nicht gemacht haben, aber es passt ja auch dazu. Also man wollte da, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster hin. Das muss ja irgendwie noch in den frühen 50ern noch halbwegs verkaufbar sein. Ne? Risikofrei.
Ja, ich meine auch in der Einfassung ist es dann quasi so, dass gar nicht mehr kommentiert wird, was aus den Eltern ist, ne?
Es gibt, ja, ich habe also auf der DVD, die ich habe, sind ja auch zwei Fassungen, glaube ich. Ich glaube, die US-Fassung ist kürzer. Tatsächlich. Ja. Also die europäische ging irgendwie 79 Minuten, die US-Fassung 76 oder so. Ich habe ja immer nur die deutsche gesehen, muss ich ganz ehrlich gestehen, deswegen weiß ich
nicht. Ich habe die US-Version gesehen und da ist das tatsächlich so. Da wird das nicht mehr thematisiert
mit den Eltern. Ja, ich habe sie auch beide einfach angeguckt. Also nicht den kompletten Film nochmal, aber einfach die Endszene, weil ich schon mitgekriegt hatte, dass da ein Unterschied ist. Und ja.
Ja.
So ist es.
Vielleicht noch ein Wort zum Alien Brainbug, der da noch kein Brainbug ist. Da weiß ja auch gar nicht, wie sie das gebastelt haben. Irgendwie so ein riesen Kopf, goldene Statuefigur und die guckt halt so ein bisschen.
War das nicht ein Kleinwüchsiger, meine ich, irgendwo mal gelesen zu haben? Hat mich auf jeden Fall erinnert an Total Recall.
Ja, so ein bisschen.
Mit dem Bauch.
Ich finde, das sieht aber für 1953 in welchem Budgetrahmen sie bewegen, sieht das okay aus. Also haben wir ein Schlimmeres gesehen.
Und da nochmal den Brückenschlag zur 86er-Version in dem Keller, wo sie da nachher sind und wo dann der Tunnel gegraben wird. Da verstecken die sich vor den Polizisten. Da liegt dir das Ding als Requisite rum im Keller.
Ach, witzig. Ach,
ist mir nicht aufgefallen. Ist mir nicht aufgefallen. Geil, das ist witzig. Das mag ich ja.
Geil.
Okay, dann verlassen wir, glaube ich, mal die 50er und gehen in die 80er. Und jetzt vorab gleich von mir. Ich mochte den Film immer sehr, sehr stark. Ich habe ja schon gesagt, warum. Und ich glaube, das ist aus der Nostalgie-Retro-Perspektive irgendwie heraus. Jetzt bei der erneuten Sichtung, ich habe den vor über 10 Jahren, glaube ich, das letzte Mal gesehen gehabt. Und jetzt mit meinem Sohn. Muss ich aber gestehen, jetzt gab es viele Dinge, wo ich gesagt habe, boah, das ist aber ganz schön trashig und boah, passiert da jetzt noch was und wann geht's jetzt voran? Und gerade beim Militär würde ich nachher gerne ein bisschen rumhaten, weil das ist sehr witzig teilweise, was da passiert. Das ist mir gestern auch nochmal aufgefallen. Wir haben den vorgestern geguckt und mein Sohn, witzigerweise, hat jetzt beide Filme geguckt gehabt und der findet die 50er-Version besser als die 80er-Version, was so ein bisschen dem entgegensteht, was du gesagt hattest, Jacko, dass man ja bei der Version quasi mehr das Gefühl hat, dass es so Kinder erreicht, als so spratzig vielleicht bunt ist oder sowas, ne, oder mehr Action drin ist. Aber können sein, dass er das einfach auch ein bisschen gruselig
findet. Ja, es gibt ja Kinder, die das auch dann gruselig finden. Ich glaube, mein Sohn würde das auch teilweise noch gruselig finden. Der ist noch so ein bisschen zart beseitigt, was solche Dinger angeht. Aber ich glaube, der hätte mit der 50er-Version gar nichts anfangen können, sag ich dir ganz ehrlich. Weil das muss man ja auch sagen. Ich finde, der 50er-Jahre-Film ist eher charmant. Ich finde den auch nicht mehr gut. Ich fand den mal besser, also minimal besser. Mhm. Ich finde, der ist okay für das, was er ist, noch irgendwo so. Aber wirklich gut war der, glaube ich, auch damals nicht. Also das muss man so fair sagen, wie es ist. Und ich wüsste nicht, was ein 9- oder 10-jähriger Junge heute mit dem anfangen sollte. Mhm. Ja. Wirklich, erstaunt mich, dass er den dann doch so sehr mochte.
Ja komisch. Keine Ahnung. Genau, aber unter der Regie von Toby Hooper ist nochmal quasi das Gleiche von der Geschichte her entstanden. Und mag mal jemand von euch anfangen, wie ihr denn die Version fand? Ding Dong, willst du anfangen?
Ich fand sie minimal besser als das Original. Punkte hatte ich ja nicht genannt. Ich habe dem Original 5 Punkte gegeben und ich habe dem Remake 5,5 Punkte gegeben, weil es halt einfach, ich sag mal, ein bisschen imposanter war. Im Großen und Ganzen, wir haben es ja schon angedeutet, ist es mehr oder weniger der gleiche Film und der übernimmt auch viele Schwächen von dem Originalfilm. Was soll man dazu sagen? Intro war nett. Hat mir gefallen, diese anfliegenden Namen. Ansonsten, die Landung des UFOs war natürlich imposanter, war ein bisschen spektakulärer. Die Eltern haben sich ein bisschen anders verändert. Im Original war es ja so, dass der Vater dann quasi von dem liebevollen Vater zu einem geworden ist, der einfach dem Kind eine scheppert. Hier ist es so, dass die Figuren eher, ich sag mal, bizarr werden. Und weniger beängstigend, weil wir haben so eine Szene, wo er dann ganz viel Süßstoff in seinen Kaffee schüttet oder die Mutter dann rohes Fleisch futtert.
Ja, da gibt's Hackfleisch mit Zucker.
Ja, da hat Hooper halt mehr so auf skurrile Szenen gesetzt als auf so was Harsches, in Anführungszeichen. Das fand ich eigentlich ganz nett. ja, sie haben nicht mehr so roboterhaft einfach gewirkt, ne? Sie waren einfach ein bisschen ulkiger. Ja, Jaco, sag du was.
Also ich muss sagen, ich fand den Film noch genauso wie damals, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Ich fand den tatsächlich ganz gut. Ja, ganz gut. Also da würde ich jetzt mit 5 Punkten stehen, so ne, nostalgisch, ich habe ihn damals nicht gesehen, aber so ein bisschen in seinem Zeitrahmen, 5 Punkte ist okay. Finde ich aber, der ist hart schlecht gealtert und war damals halt wahrscheinlich auch nicht die Leuchte. Den 86er, der hat 6 Punkte, aber gute 6. Da war ich sogar fast geneigt, nochmal einen halben Punkt mehr zu geben, weil ich den teilweise sehr unterhaltsam fand. Deutlich unterhaltsamer als das Original. Wie du schon sagst, sind ja sehr ähnlich. Der übernimmt sicherlich auch Schwächen, aber was ich dem positiv anhöre, der nimmt sich längst nicht so ernst. Also das merkt man halt auch. Und das tut ihm halt sehr, sehr gut. Und ich habe ja auch schon gesagt, das ist so eine Mischung aus Coming of Age-Film. Also so ein Film für eine eher jugendliche Generation, aber mit so Horrorfilm-Elementen, da habe ich mal so einen leichten Crush für, weil ich denke, das funktioniert eigentlich meistens ganz gut, wenn man so sich da die Waage hält. Das macht der auch. Mhm. Du hast ja mehr Monster, du hast ja wirklich ja Monster. Du hattest ja beim ersten hattest du nur dieses Gehirn im Glas und du hattest halt diese Typen in den grünen Anzügen. Das hatte ja ein wenig so diesen Monster-Creature-Effekt. Mhm. Du hast das Tier, du hast ja auch das Hirn, ne? Aber das ist wirklich. Kennt ihr noch die alte Turtles-Zeichentrickserie, Mother Brain? Das war original so ein richtiges, ekliges Gehirn-Alien. Und du hattest halt diese riesigen, fetten Monster-Aliens, die halt auch eher witzig aussehen. Aber ja, ich finde, dass der Film nicht ernst nimmt, finde ich das auch okay. Und ich finde es halt sehr angenehm. Heutzutage wäre das alles komplett durchanimiert. Das sind halt irgendwelche skurrilen Kostüme. Und das finde ich ganz geil. Und ich finde eigentlich, dafür, dass es auch ein Canon-Film ist, in dem Film haben sie sich ein bisschen Geld gesteckt. Aber die waren ja auch mal so ein bisschen knauserig manchmal. Die haben, glaube ich, ordentlich was reingebuttert. Und dieses Raumschiff, was man da ja viel mehr sieht, auch die Innenaufnahmen, das sieht schon ganz geil aus. Das sind alles coole Kulissen. Das hat sowas von so einem Vergnügungspark-Effekt. Also das wäre so eine geile, geile Geisterbahn auf dem coolsten Rummel der Welt. Das könnte auch in Disney World so stehen, oder glaube ich. Das ist ganz cool, finde ich. Und generell, der Film hat ein höheres Tempo. Der baut auch mit Louise Fletcher nochmal so eine weibliche Antagonistin mit rein, die diese fiese Lehrerin spielt, die halt auch von diesen Aliens
Frosch frisst.
Das macht das Ganze nochmal deutlich peppiger, finde ich. Also ich hatte durchaus meinen Spaß schon wieder mit dem Film, ohne jetzt weiter über den grünen Klee zu loben. Und jetzt mal meinen Monolog abzuschließen. Ich habe ja schon gesagt, diese Toby Hopper-Phase bei Canon, die fand ich gar nicht schlecht. Also diese 3 Filme, die er da in 2 Jahren rausgehauen hat, das war alles immer, das war so ein Schlag. Das konntest du alles nicht wirklich ernst nehmen. Das tanzte auch immer sehr hart auf der Kante vom Trash. Aber somit, ich weiß schon, was ich hier mache irgendwie. Guckt's euch an, habt Spaß. Hat mir immer ganz gut gefallen.
Ja, ich möchte ganz kurz noch auf die Kulissen zu sprechen kommen, weil du es gerade erwähnt hattest von dem Raumschiff. Das hat mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen, weil dieses Raumschiff hatte sowas Organisches. Ich habe mich an Alien zurückerinnert gefühlt, wo sie dieses Raumschiff finden auf dem Mond. Das hatte ja auch so organische Elemente mit drin. Und das war hier auch, das muss ich auch sagen, hat mir gut gefallen. Und an sich, dass es so, dieser Film hat gerade in der ersten Hälfte für mich so was von einem urbanen Gruselmärchen. So ein bisschen wie, wie heißt er, von Wes Craven, ich glaube Haus der Verdammten. Der ist ja auch
Haus
so
der Vergessenen.
Haus der Vergessenen, genau. Mhm. Der hat ja auch so diese Vibes. Das hat mir auch dann relativ gut gefallen, so diese erste Hälfte, weil es halt so, ich sag mal, mehr aus der Lebenswelt dieses Jungen war, als beim Original. Weil wir haben so diese, der geht zur Schule, wir haben dieses Schulsetting und das ist natürlich für Kinder vielleicht was bisschen Beängstigendes zum gewissen Grad. Und da haben wir so mehr seine Lebenswelt repräsentiert, sage ich jetzt einfach mal. In der zweiten Hälfte ist er halt, ja, naja, nicht mehr so gut. Thomas.
Genau. Ich kann ja mal ergänzen. Also bei den Punkten würde ich sogar fast mitgehen, wie Jaco es gerade gesagt hatte. Also beim ersten wäre ich bei 5 Punkten und hier wäre ich bei 6 Punkten, aber guten 6 Punkten. Auch immer noch. Ich hätte den, glaube ich, früher stärker bewertet. Da haben wir ja schon drüber geredet gehabt. Jetzt gab es noch ein paar Sachen, wo ich gesagt habe, so, okay, es gibt einen höheren Trash-Faktor an manchen Stellen. Da komme ich gleich nochmal zu. Lustigerweise fand ich den Jungen diesmal nervig. Ich weiß nicht, woran es liegt, keine Ahnung. Nee. Aber irgendwie fand ich den diesmal dann doch an den einen oder anderen Stelle ein bisschen nervig. Keine Ahnung,
warum. Der war der nicht brav genug, ne? Der war ja ein bisschen mehr so lausbubenhafter.
Ich weiß nicht, keine Ahnung, woran es liegen hat. Vielleicht, weil ich jetzt selber Vater bin oder so. Denke so,
was ist los, ich hätte auch gern so einen braven Jungen wie in dem Original. Film.
Keine Ahnung, ey.
Wahrscheinlich mochte dein Kind den gar nicht, du hast gesagt, den musst du mögen, so, genau.
Ja, genau.
Nimm dir mal ein Beispiel.
Ich fand auf jeden Fall diese Stimmung wieder ganz cool, dass die halt nach und nach wirklich alle übernommen werden und Arzthelferin, Krankenschwester der Schule, die ja wirklich dann die ganze Zeit ihm nur hinterher rennt und ihm ständig irgendwie ins Gewissen reden möchte, so von wegen, das geht doch nicht und das können wir doch nicht machen und was sollen wir denn jetzt machen und oh mein Gott. So ein bisschen auch hysterisch tatsächlich an manchen Stellen, aber dieses ganze Szenario von, wir können unseren Lehrkräften nicht mehr trauen und die Polizei ist unterwandert und die Telefonleitungen sind tot, also das ist ja nochmal viel, viel ausgebauter als in der Originalversion. Das hat auch wirklich Spaß gemacht. Ich fand es so ein bisschen übertrieben, dass Louis Fletcher für ihre Rolle eine goldene Himbeere bekommen hat, Quatsch. Muss ich gestehen.
Das muss ja, die so das, spielen. Ich finde, die macht
genau,
das gut.
Genau, die Rolle war halt so angelegt auch, ne? Und gerade diese Froschszene ist halt wirklich cool. Und ich glaube, sie bleibt auch in Erinnerung als diese fiese und auch ihr Abgang nachher, dass sie dann von diesen Aliens gefressen wird. So. Es ist halt einfach cool.
Also mal ganz ehrlich, ne? Das ist quasi die Rolle aus einer Flug übers Kuckucksnest in dieser Trash-Kinder-Horror-Variante.
Ja,
das ist völlig
großartig.
Okay.
Das ist ein netter Vergleich. Das ist großartig. Das hat wirklich gut funktioniert. Ja, ja.
Da fand ich Cameron Black tatsächlich wesentlich schlimmer, wie du schon sagst, die Nerds spielen.
Ja.
Ich kann sie eh immer schwer tragen. Ich fand diesen Silberblick, den die hat, das irritiert mich immer massig. So, weil ich kann die, genau, wenn die mich anguckt, werde ich irre. Es tut mir leid für sie, aber ist so.
Ja, also das hat auch nicht. Aber worauf ich eher hinaus wollte, ist dann am Ende, wo du Ding Dong sagst, da verliert dich der Film so ein bisschen. Und ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich es immer geil, weil einfach das Militär aufmarschiert und alles wegballert. Also, so stupide und dumm es auch klingt und so. Und
Thomas will, dass es halt kracht und scheppert.
Es soll halt krachen, ne? Und hier funktioniert das richtig gut. Wenn die da aufmarschieren, da hinten an diesem Hügel und mit dem Haus, da fahren die mit Schützenpanzern auf. Wie gesagt, da steht dann plötzlich so eine Raketenbatterie, wo du denkst so, worauf wollen die denn schießen, verdammt nochmal?
Auf den Sand.
Ne? Dann kommen die ja auch mit ihren C4, wollen da ein Loch reinsprengen und das ist auch irgendwie, stellen die sich vielleicht auch ein bisschen dumm an manchmal, aber dann haben sie ja auch ihre Kabel und ziehen die wieder raus und der Adjutant vom General fällt rein und wird dann runtergesaugt aus Versehen, warum auch immer der reingefallen ist und das ist halt alles gut, aber das Beste ist ja irgendwie dieser General, schon am Anfang, wenn er eingeführt wird, die fahren ja nachher dann zur Kaserne und versuchen ja dann zu warnen, von wegen, oh, hier findet eine groß angelegte Invasion statt, da steht ja auch die Rakete, die wird ja diesmal auch dann gesprengt, das können sie ja auch nicht aufhalten, da gibt es ja nochmal eine kleine Explosion dann auch zu sehen und dieser General ist einfach, der ist eine Granate, ey. Der sitzt da in seinem Büro mit seiner fetten Zigarre, läuft die ganze Zeit so rum, als wenn er keine Ahnung hat, was er eigentlich macht und guckt dann später auch die ganze Zeit und ruft dann, David, nein David, lauf da nicht hin, David, das geht ja die ganze Zeit nur so. Da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite ist das super lustig und super trashig, aber auf der anderen Seite natürlich auch, wo du denkst so, boah, uff, hart. Ja,
da kommt nochmal der alte Soldat bei dir durch und denkst so, nein, der Profi, das kann doch nicht sein.
Das geht doch
nicht. Der hätte damals die Latrine putzen müssen.
Aber produziert halt auch coole Szenen, ne? Ja. Also die laufen ja dann nachher auch in den Tunnel rum von zwei verschiedenen Stellen an, also einmal durch die Schule und einmal dann durchgesprengt durch diesen Sandfresser da. Und treffen ja dann auch auf die Aliens. Dann gibt's diesen einen verrückten Wissenschaftler, der denkt, doch lass uns doch erstmal mit denen reden.
Ja, genau.
Das ist super faszinierend. Ich fass dich mal an. Was machst denn du da? Ja. Und dann wird er einfach weggelasert. Großartige Szene.
Drückt diesen Kugel, ey, diese Mini-Arme da oben haben und drückt den noch, so bis es kommt, stichst in die Hand. Ich dachte, wie alt, was macht der denn da?
Und danach wird's halt, danach wird halt geballert, ne? Und da ist so ein Typ dabei, der hat so eine riesen Panzerfaust in diesem kleinen, schmalen Tunnel. Hinter ihm stehen noch 10 Soldaten und der ballert einfach los. Also es ist halt einfach auch lustig, ne? Und wobei das zweite Mal, wenn so eine Panzerfaust abgeschossen wird, der fragt dann tatsächlich, steht hinter mir noch jemand, bevor er dann schießt? Das ist sehr gut. Ne, genau, aber da gibt's ein paar coole Szenen, da wird ordentlich dann reingespratzt quasi, da hast du noch ein bisschen Spaß und am Ende sprengen sie das ganze Raumschiff halt auch in die Luft. Also das ist, es funktioniert immer noch gut. Für mich macht das am meisten Spaß, ehrlich gesagt.
Ja, ist so ein bisschen wie Aliens, nur halt nicht ganz so gut, ne?
Ja, genau. Sind halt keine Colonial Marines.
Ja, so ja. Sieht's aus. Ganz so gefährlich sind diese Aliens jetzt ja auch nicht, ne? Weil sobald die keine Kupferpennys mehr in den Laserkanonen haben, sind sie quasi auch wehrlos. Ne?
Obwohl sie da machen die auch nichts draus.
Nee, ne? Gar nicht.
Die versuchen irgendwie noch zu identifizieren, oh, in dem Raumschiff ist ja auch irgendwie Kupferoxid und vielleicht brauchen die ja auch Kupfer, um zu überleben. Ja. Vielleicht sind sie ja auch hier, um irgendwie Kupfer abzubauen und nicht nur, ne, was auch immer. Aber das Einzige, was dann geblieben ist, ist dieser Penny,
ja,
der am Anfang ja sehr großspurig dem Kind übergeben wird. Der wichtige Penny, der am Ende halt dann die größte Rolle spielt.
Und dabei ist es ja sogar eine neue Idee. Also das haben sie ja extra reingebracht. So, das gab es ja im Original nicht. Dann macht damit da auch bitte mehr. Das ist wirklich auch komisch. Ja. Das fällt ja erst am Ende wieder ein, so wo der Junge dann damit, oh, vielleicht brauchen sie das Kupfer dafür. Ich habe noch einen Penny. Hätte man ja ganz anders einsetzen können. Da hast du recht.
Ja.
Das war eine Ode an den Kapitalismus.
Genau.
So weit würde ich jetzt nicht gehen.
Wer den Penny nicht ehrt,
der ist dem Leser nicht wert.
Richtig. Ja.
Genau, aber ich würde noch was zu dem Kreaturendesign verlieren. Jaco, du hast es schon gesagt gehabt. Die funktionieren irgendwie. Die sind auch nicht so schlecht gealtert. Die funktionieren für das, was der Film halt auch irgendwie machen will. Wie gesagt, er nimmt sich ja auch nicht so ganz ernst. Und ich glaube, wenn du den als Kind guckst und da laufen dann diese Aliens dann rum und gerade dieser Bohrer, der hinten in den Nacken reingeht, das sieht man ja an manchen Stellen auch, wie dann die auch gesprengt werden und wie dieser Bohrer dann wieder rausgeht. Aus meiner Erinnerung als Kind heraus fand ich das auch schon damals irgendwie so, wow, okay. Und das funktioniert auch heute noch.
Ja, denke ich auch. Das ist so, wie gesagt, gerade weil es auch nicht so ernst sein soll, denke ich, ist das völlig im Rahmen und relativ zeitlos tatsächlich.
Ja. Okay, wollt ihr noch was zum Remake sagen?
Naja, das Ende könnten wir vielleicht nochmal erwähnen, weil wir ja vorhin das Ende vom Original hatten, was sie dann nicht umgesetzt haben. Mhm. Und die haben das gemacht, aber scheinbar auch diesmal witzigerweise nur in der US-Version, weil ich habe mir den Film auf Deutsch angeschaut und diese letzte Szene ist nicht synchronisiert. Also wird es scheinbar damals nicht in die deutsche Kinofassung geschafft haben.
Mhm.
Weil da ist es tatsächlich so, also die Außerirdischen werden ja quasi besiegt und aber Davids Eltern sterben tatsächlich, weil die sind ja dann noch in diesem Raumschiff mit drin, also die werden jetzt im Original nicht gerettet und dann erwacht David plötzlich in seinem Bett und es scheint, als hätte er das Ganze nur geträumt, seine Eltern kommen rein und beruhigen ihn und das ist alles nur ein böser Traum gewesen, alles super und ja, denkst du dir so, ha, verarscht, Happy End, alles gut und dann geht David doch nochmal ins Schlafzimmer seiner Eltern, weil, keine Ahnung, und stellt dann fest, du siehst nicht genau, was passiert. Er reißt irgendwie, glaube ich, nur die Tür auf und du siehst, irgendwas geht da vor sich und er so, oh mein Gott, und dann ist der Film vorbei. Mhm. Ne? Also nochmal so ein kleiner Gag am Ende, den ich eigentlich ziemlich gut finde. Macht das Ganze dann doch runter als so ein komisches Happy End, von dem nach dem Motto, haha, alles nur ein Traum, ist gar nicht so schlimm. Sowas mag ich ja meistens nicht. Das finde ich immer so Verarsche am Kunden so ein bisschen.
Ja, voll. Ja. Aber hier passt es absolut. Ja.
Hier passt es absolut. Aber wie gesagt, das scheinen die in der deutschen Fassung ursprünglich nicht drin gehabt zu haben. Es gibt ja eine Synchro dazu.
Mhm.
Also finde ich dann auch doof. So.
Ja. Aber gut.
Ich habe mir ja auch die Blu-ray-Version geholt gehabt. Genau, da ist es nämlich so drin. Muss aber nochmal sagen, Dingler, du wirst mir da wahrscheinlich recht geben. Also vom Blu-ray-Design her und sowas funktioniert der Film auch sehr gut. Also die haben sie auch gut transportiert. Auch den 50er.
Ja, finde ich. Ja. War ich, ja, kann ich so nur unterstreichen.
Also wenn noch die Chance besteht, das Mediabook...
Unterschreiben,
also
das nicht ist, unterstreichen. Ich, nicht
unterschreiben. Unterschreiben. Ich glaube, das Mediabook ist gerade gar nicht erhältlich.
Nee, das ist schon out of print.
Ach schade. Ja, also das lohnt sich tatsächlich in der Anschaffung. Ne? Wenn es out of print ist, dann sowieso, weil dann ist die Chance ganz, relativ gering. Ne?
Ja, hat auch ganz hübsches Design. Diesen Hügel, den wir eingangs erwähnt hatten, das ist das Frontcover.
Ja, den sie ja übrigens auch im Original auch drin haben. Das haben wir gar nicht erwähnt. Also es ist wirklich, die haben diesen Hügel echt nochmal reingenommen. Ne? Das
Remake
ist echt,
meinst du?
Remake, Entschuldigung. Ja. Und es ist ja im Original, ist es ja auch gezeichnet. Das ist ja so typisch diese 50er Jahre Bonanza-Hintergründe, sage ich immer, wo das alles nur gemalt ist. Und im Remake, glaube ich, also die Szene, wenn er aus dem Fenster guckt, man sieht diesen Hügel, sieht es auch so ein bisschen, weiß nicht, ob es gemalt ist, aber das ist wahrscheinlich auch eine bewusste Hommage, dass es genauso aussieht. Das finde ich auch nett, dass man das wirklich so übernommen hat.
Es ist auch ein geiler Shot.
Der ist ein geiler Shot.
Ja.
Ja. Es hat ja auch was Symbolisches noch, so dahinter, hinter dem Hügel, so, ne? Da lauert was, da passiert irgendwas. Ne? So, hier ist die Zivilisation, so die Kleinstadt, alles schön, dahinter dem Hügel, da fängt's an. So, das hat ja auch was, ne?
Ja.
Da lauert der Russe im Sand.
Im Untergrund.
Im Untergrund, genau, tatsächlich, ja, im Untergrund.
Genau, wie der dreckige Ratte. Da wühlt er sich raus.
Alles klar. Ich glaube, wir haben zu beiden Filmen alles besprochen. Zumindest habe ich nichts mehr im Kopf gerade.
Ich denke mal.
Vielleicht der Soundtrack noch, der ist aber ehrlich gesagt nicht so stark in Erinnerung geblieben jetzt. Der funktioniert, aber okay. In der 86er-Version besser.
Ja.
Ist nur am Rande noch. Genau. Vielleicht abschließend die Frage, die ich anfangs schon mal eingeworfen hatte, dass ich sie fragen werde. Wie würde denn heute dieser Film aussehen, wenn man den heute drehen würde? Und würde er funktionieren? Mal die Frage an euch beide. Ding Dong.
Oh, ich bin ehrlich, ich weiß es nicht. So die 50er waren da eine Zeit dafür, die 80er Jahre auch. Auf ihre Art, so wie Toby Hooper es eben gedreht hat. Und wie einige Filme ja in dieser Art rausgekommen sind, wir haben ja ein paar davon schon genannt, die so dieses Kindliche bisschen mit reinnehmen, Jugendliche mit reinnehmen. So, ich weiß nicht. Ich sehe ihn irgendwie bei Netflix. irgend so was ganz Komisches, was da rauskommt, was irgendwie auch wieder keine Zielgruppe hat. Ich weiß es nicht, ob das so nochmal rauskommen würde. Einfach weil diese Zielgruppe so für mich persönlich nicht so klar zu definieren ist. Ich weiß es nicht, muss ich sagen. Jaco?
Ich hoffe, dir bleibt Netflix erspart. Also nochmal sowas. Weil dann spielen auch wieder Mark Wahlberg und Kevin Hart mit und dann wäre es jetzt. Jetzt ist es vorbei.
Kevin Hart spielt den Jungen.
Das wäre ganz geil. Tatsächlich.
Ja. Ich sehe Kevin Hart ja eher als dieses Alien. Dieses kleine Alien am Ende.
Und siehst du, hat Potenzial von mir schicken, dass Netflix so droppen, dass die machen das. Geld haben sie. Die müssen sie auch irgendwie beschäftigen, die Jungs. Also, los geht's, ne? Nein, jetzt mal ernst. Ich sehe da tatsächlich Potenzial für eine Neuverfilmung.
Okay.
Aber, ganz gewaltig nach hinten losgehen. A, Netflix, aber das meine ich jetzt gar nicht, sondern wenn man das, man muss wirklich eine Tonart finden, wie man das umsetzt. Mhm. Weil nochmal so wie Toby Hopper würde nicht funktionieren, würde ich auch nicht machen, weil das war ein Kind seiner Zeit und da passt das auch gut. Man müsste den, glaube ich, wieder ernster machen tatsächlich, aber dann wirklich seriös, ernst und wirklich gut und nicht so ein bisschen cheesy, wie die 50er-Variante war und so alt, sondern macht daraus wirklich so einen bedrohlichen Invasion-Film. Ich glaube, wenn man dann einen richtigen Regisseur ransetzt, ein geiles Drehbuch schreibt, das geht. Ich glaube, das geht. Ich sehe es aber ehrlich gesagt nicht, dass das passieren wird. Weil ich glaube, da wird sich keiner ranwagen und ich glaube, das wirkt nicht lukrativ genug, um da für irgendwelche Investoren oder Studios, um da entsprechend reinzubuttern. Weil ich glaube auch nicht, dass das die Leute in die Kinos locken würde. Aber ich glaube, man könnte daraus eine geile Version machen. Mhm. Aber sie wird wahrscheinlich nicht kommen.
Ich überlege gerade, wann so der letzte bekanntere, aufwendigere so Unterwanderungsfilm rausgekommen ist.
Naja,
Arrival
war jetzt keiner. Also das war zumindest mal so Science-Fiction-Kino.
Nee. Ich meine wirklich sowas, dieses Unterwandern, so wie The Faculty ist mir gerade eingefallen. Einfach vielleicht nochmal als Beispiel für einen Film, der so ähnlich ist.
Invasion jetzt halt, aber das war ja auch ein Remake von Body Snatcher. Der war auch scheiße. Nee, das war
bei eben.
Ja.
Gibt's bestimmt, aber mir fällt gerade keiner ein.
Aber da wahrscheinlich auch nicht auf der großen Bühne.
Nee.
Wüsste jetzt tatsächlich auch keinen.
Das ist dann auch so die Frage, ob dieses Motiv einfach mittlerweile nicht mehr so wirklich funktioniert. In der Form.
Das meine ich ja.
Genau, das wollte ich gerade einwerfen, ne? Weil ich glaube, da wird sich keiner ranwagen, weil dieses Subgenre einfach tot ist derzeit.
Ich glaube, da hast du nicht das Publikum für. Das ist das Problem.
Genau, wenn sie so Alien-Invasionssachen machen, dann muss das immer im großen Maßstab apokalyptisch sein. Ne? Also so wie Quiet Place quasi. Dann kommen die Aliens und machen wirklich alles platt. Das haben wir ja in verschiedenster Weise in den letzten Jahren ja öfter gehabt tatsächlich. Ne? Aber so im kleinen Rahmen mit so einer subtilen Unterwanderung, dann das findet man, wenn überhaupt, also mir fällt auch keiner mehr ein, aber wenn überhaupt tatsächlich eher im Sci-Fi-Indie-Bereich. Und da kriegen wir nicht so viel, muss ich gestehen. Ne? Also da gibt es zwar durchaus immer mal wieder Filme, aber die sind halt auch aufwendig und teuer und deswegen werden die halt so nicht gedreht. Aber ich gebe Jaco recht, ich glaube, wenn da nochmal was kommen sollte, dann muss es auf einer ernsteren, vielleicht sogar nochmal brutaleren, spratzigeren Ebene stattfinden, dass es dann wirklich auch nicht für Kinder geeignet ist. Man kann durchaus ein Kind irgendwie als Hauptprotagonist nehmen vielleicht, weiß ich nicht. Und man müsste die Armee-Sequenz am Ende, entweder man lässt sie drin und macht sie dann richtig heftig oder sie muss halt anders gemacht werden. Ne? Aber tatsächlich muss es ein ernsterer Film sein. Dann könnte es durchaus funktionieren, aber wie gesagt, dieses Subgenre ist, glaube ich, einfach tot.
Das denke ich auch.
Alles klar, dann wären wir tatsächlich am Ende. Zweimal Invasion vom Mars. Mein Sohn hatte mich dann am Ende gefragt, gibt es denn auch Invasion vom Jupiter und vom Uranus und vom Neptun und hast du nicht gesehen? Und ich habe einfach ja gesagt, weil ich dachte, bestimmt irgendwo. das fand ich sehr spannend.
Der Mars war das große Feindbild.
Ja, ja, Mars war, da kam viel.
Der war ja auch rot. So, rot ist immer schlimm.
Ja, ja, okay, okay, alles klar, ja, okay. Wir tun nur Stern drauf, haben wir an sich.
Guter Einwand.
Wisst ihr?
Alles klar. Ja, vielen Dank an euch beide. Dann mache ich mal quasi den Abschluss. Mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht. Jetzt müssen wir auf jeden Fall den nächsten Film raussuchen. Ein paar Ideen haben wir schon im Kopf. Ansonsten schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr die beiden schon mal gesehen habt und wenn ja, was ihr von denen haltet und welche Version ihr vielleicht besser findet. Ansonsten liked uns, teilt uns und verbreitet die Kunde und ich sage schon mal Tschüss und übergebe an Dingo.
Dann, wie immer, von mir vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Sorry, dass heute länger wurde. Ich glaube, sonst jetzt, wir sind ein bisschen länger, aber wir haben zwei Filme gemacht und ich glaube, dafür sind wir immer noch kurz dran. Danke an euch beide und Luke, I'm your father.
Okay, sehr gut.
Jawohl, also auch von meiner Seite vielen lieben Dank fürs Zuhören. An euch beide, wie immer, es war mir eine Freude. Und wir hören uns alle hoffentlich beim nächsten Mal. Und bis dann. Ciao.
And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.